Als Predigtext für den Sonntag heute, Sonntag Julika, habe ich Psalm 130 gewählt. Der ist überschrieben in der Lutherbibel mit der Überschrift aus tiefer Not. Aus tiefer Not, Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkünden. Amen. Liebe Gemeinde, ich will heute mal meine Predigt beginnen mit einem längeren Zitat. Und zwar habe ich das gefunden bei einer Predigt von Martin Luther über diesen Psalm, eigentlich zum Buß- und Bettag, und er sagt da Folgendes: Das sind feine, heftige, bewegte und vom Herzensgrunde kommende Worte eines wahrhaft reumütigen Herzens, das seinen Jammer auf das Allertiefste zugewandt ist. Diese Worte zu verstehen ist keinem möglich als dem, der dasselbe fühlt und erfährt. Wir sind alle in tiefem Elend, aber wir fühlen nicht alle, wo wir in Wahrheit sind. Wir fühlen nicht alle, wo wir in Wahrheit sind. Ja, in der Tat, dachte ich, hat Luther recht, nicht alle Menschen fühlen, wo sie in Wahrheit stehen. Die meisten sogar täuschen sich gewaltig. Und mein erster Predigtgedanke lautet daher eine Standortbestimmung. Habe ich das mal genannt, eine Standortbestimmung. Und will mal euch ein Beispiel geben, wie sehr die Menschen sich täuschen. Und zwar habe ich noch ein kleines Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Ihr werdet das kennen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Habt ihr das gehabt in der Schule vielleicht oder so? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen.
In den Poesiealben.
In den Poesiealben, ja. Das unterscheidet ihn von allen Wesen. Also Goethe ist erstmal, das ist ja ein Appell, ne? Edel soll ja nicht sein. Goethe weiß auch, dass der Mensch nicht immer edel und gut ist. Ich hoffe, er wusste es auch von sich selbst. Aber er sieht es doch als im Bereich des Möglichen liegend an. Ne? Und dann sagt er Folgendes. Heil den unbekannten höheren Wesen, die wir ahnen. Höhere Wesen, die wir ahnen. Ihnen gleiche der Mensch. Und jetzt kommt der Hammer. Sein Beispiel lehre uns, jene zu glauben. Am Beispiel eines edlen Menschen soll man also lernen, an die höheren Wesen zu glauben, da greife ich mir doch echt an den Kopf. Was sollen denn das für höhere Wesen sein, die man glaubt, wenn man den Menschen betrachtet? Teufel vielleicht, ja? Ist ja auch interessant, wie Goethe hier von den Unbekannten, das soll sich mal vorstellen, wie der gefeiert wird, Goethe. Spricht von unbekannten höheren Wesen. Während uns die Bibel sagt, dass unser Herr Jesus Christus gekommen ist und uns den Vater zeigt. Ich möchte mal sagen, Goethe schätzte den wahren Standort des Menschen. Ich habe ja Standortbestimmung genannt, den ersten Gedanken. Völlig falsch, total falsch. Er wird auch viel zu hoch gehandelt, dieser Goethe. Er sagt zwar nicht, dass der Mensch immer edel und gut ist, aber er tut so, als könnte er es und führt seine Leser an der Nase herum, und zwar weg von der klaren Erkenntnis Jesu Christi, in dem Gott sich uns offenbart hat, hin zu irgendeiner schwärmerischen, nebulösen Ahnung. Das ist kein Bekenntnis zu dem Gott, den wir kennen. Und er führt die Leute zu nebulösen Ahnungen, aus denen Jesus Christus uns aber erlöst hat. Nicht? Was der Mensch sich alles zusammenreimt, wie beim Sternenzelt ein guter Vater wohnt, irgendwie hoffentlich oder so. Aber wir wissen es nicht genau. Das durchzieht doch die humanistische Lehre des Abendlandes durch und durch. Es ist nur Nebel. Und aus diesem Nebel hat Christus uns befreit, weil wir darin gefangen sind und weil wir Gott nie kennen werden, außer wenn wir ihn kennen in Christus. Weil wir nämlich getrennt sind von Gott. Deswegen sagt Johannes auch, niemand hat Gott je gesehen. Wir haben gar keinen Zugang. Und das wusste Goethe offensichtlich. Er hat keinen Zugang, er hat keinen Zugang zu Gott. Deswegen spricht er von höheren, unbekannten Wesen, weil er keinen Zugang hat, weil er die Tür nicht kennt. Wisst ihr, weil er Christus leugnet. Und in dieser Finsternis, in der der Mensch von Natur aus ist, ist er oft gefangen in lauter furchtbaren Sünden, in geistlicher Finsternis. Aber davon will Goethe nichts wissen. Seine Gedanken kommen gar nicht aus der Tiefe, wie unser Psalm. Wisst ihr, unser Psalm kommt aus der Tiefe. Da hat einer seinen Standort richtig bestimmt und sagt, ich rufe aus der Tiefe zu Gott, möge er hören. Nicht wie Goethe, der ist ein Geist, der sozusagen vom Himmel herab hochfliegend redet und sieht gar nicht, in welchem unentrinnbaren Elend der Mensch gefangen ist, weil die Sünde ihn so fest im Griff hat. Der Psalmbeter sagt nicht nur hier, dass der Mensch sehr tief, ja viel zu tief gefallen ist. Haben wir ja gehört, nicht? Wenn du, Herr, Sünden anrechnen wolltest, wer kann dann bestehen? Das ist eine rhetorische Frage, nicht? Kein Mensch. Oder Psalm 143, vor dir ist kein lebender gerecht. Vor dir ist kein lebender gerecht. Wir sehen also hier, was das eigentlich für eine grausige Tiefe ist, aus der heraus der Beter zu Gott schreit. Das ist mehr als ein momentanes Tief, kennen wir ja alle. Nicht? Man fühlt sich down, das Leben ist manchmal so, dass das alles über einen zusammenschlägt. Ja? Und dann sagt man, ach, ich ersaufe hier, was weiß ich, in Arbeit oder manchmal in Trauer oder in Lebensproblemen, die da kommen, Depressionen. Hier ist weit mehr gemeint. Die hebräische Wortwurzel bedeutet zunächst mal schlicht tief oder tiefer. Hier steht Ma'amakim. Das ist also ein Pluralwort, Tiefen. Und dieses Wort kommt zum ersten Mal in der Bibel vor, in 1. Mose 1, Vers 2 in der Schöpfungsgeschichte. Und da steht nämlich, Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern der Urflut. Ne? Hier kommt auch das Wort Tiefe vor. Also eine Urflut, eine unendliche Tiefe in Finsternis, die erst einmal gebändigt werden muss von Gott, damit diese Schöpfung überhaupt Gestalt bekommt. Also beschreibt dieses Wort auch die schreckliche Realität eigentlich der Gottesferne. Ne? Der Gottverlassenheit und Todesnot. Die Bibel sagt das ganz deutlich, Jesaja 59, Vers 2. Eure Übertretungen scheiden euch von eurem Gott. Wo Gott ist und wir, es sind zwei völlig verschiedene Welten. Und ein weiterer Beleg für diese Deutung ist nochmal, wenn man jetzt im ersten Buch Mose weitergeht, da kommt die Tiefe nochmal vor. Und zwar in der Sintflutgeschichte. Wisst ihr das? Wo kommt da die Tiefe vor? Gott richtet diese Welt, diese sündhafte, verdorbene Welt, und dann öffnet er die Brunnen der Tiefe. Sehr interessanter Begriff, ne? Also von ganz weit unten, da kommt es auf einmal auch empor, nicht nur Regen. Und in diesem ganzen Sinnzusammenhang, den ich jetzt darstelle, gehört zum Beispiel auch Psalm 69, Vers 1 bis 3, da lesen wir, Gott hilf mir, das Wasser geht mir bis an die Kehle. Jetzt könnte man sagen, gut, man hat Lebensprobleme, da sagt man das ja auch, ne? Mir steht das Wasser bis zum Hals. Aber dann sagt er weiter, ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten, die Flut will mich ersäufen. Hier kommt Todesbedrohung noch mit ins Blickfeld. Todesangst schwingt mit. Und das ist hier die eigentliche Not und Tiefe, in der der Beter sich befindet, dass er weiß, mein Leben ist so fern von Gott. Schuldbeladen, ich komme nicht raus, ich strampel und strampel und strampel, aber da kommt kein rettendes Ufer. Von diesem Standort aus ist der ganze Psalm gemacht. Deswegen hat man ihn auch zum Buß- und Bettag geordnet. Das ist ja auch eine interessante Entscheidung der Kirche. Denn sagt man Buß- und Bettag, Psalm 130. Luther sagt so, er ist vom Standort des Urteils Gottes über den sündigen Menschen her gemacht. Gott wird keinen Sünder unbestraft lassen. Das sagt er ganz klar. Und wer das anerkennt, so führt Luther jetzt den Gedanken weiter, man könnte ja sagen, ich erkenne das an, oder man kann sagen, nee, ich verdränge das und doch, ach nee, das ist ja übertrieben irgendwie. Wenn man das anerkennt, dann muss man sich doch zwangsläufig fürchten. Wo will man denn dann hin? Wenn man weiß, so vieles spricht in meinem Leben gegen mich, bin ein sterblicher Mensch auch, ich habe es nicht im Griff, das Leben nicht und mich selber nicht. Und dann ist man in einer solch tiefen Tiefe. Und deswegen ist der erste wichtige Punkt, die erste Frage, die ich formulieren will aus diesem ersten Gedanken: Wo ist dein Standort, wenn du zu Gott betest? Viele Menschen beten auch und sie haben so das Gefühl, sie sprechen mit Gott auf Augenhöhe, nicht? Aber dann ist ja die Frage, mag man überhaupt beten? Wenn man um den wahren Zustand seines Herzens weiß und eine Ahnung hat, was das heißt, dass Gott heilig ist, mag man dann überhaupt beten, wenn man seine Sünde kennt? Wenn man sein Leben im Licht Gottes beurteilt, mag man dann beten? Wenn das eigene Wesen doch Gott zuwider ist? Wenn man merkt, eigentlich ist doch in meinem Herzen alles Mögliche, aber doch nicht der Wille, Gott zu lieben, ihm zu dienen, ihm zu gehorchen. Und wenn man dann merkt, ich kann auch diese Richtung meines Herzens und Strebens gar nicht ändern. Ich kann das gar nicht ändern. Mag man dann beten? Ich glaube, das ist der wahre Grund, warum viele Menschen, auch Gläubige, nicht beten können. Können nicht wirklich beten. Weil sie ihren Standort ahnen. Und deswegen ist aber hier in diesem Psalm so ein, wie man zweiter Predigtpunkt, ein ganz und gar widersprüchlicher Gedanke, den der Psalmbeter hier aufmacht. Ist so widersprüchlich. Ne? Hier ist ja ungemein tröstlich zu hören, dass dieser Mann Gott fürchtet und dass er deswegen weiß, ich bin in unendlicher Tiefe und trotzdem betet er. Das ist erstmal erstaunlich. Die meisten können es nicht. Die meisten tun es nicht. Er war gefühlt so weit von Gott entfernt, dass er bekräftigen muss, Herr, höre meine Stimme. Als wollte er sagen, ich fürchte, Gott will mich in meiner Gottesferne und in diesem Strudel der Sünde und des Todes, in der ich gefangen bin, will er mich gar nicht hören. Deswegen muss er es nochmal sagen, höre meine Stimme. Und jetzt tut er etwas sehr Widersprüchliches, nämlich in seiner Verzweiflung über seinen Zustand, die in ihm ganz lebendig ist, ist gleichzeitig etwas anderes lebendig, nämlich die Zuversicht und Hoffnung zu Gott, dass Gott gnädig ist. Das ist doch komisch, oder? Ich zitiere nochmal Luther. Luther sagt so, Gott ist so wundersam bei seinen Kindern, dass er sie gleichsam miteinander zwei widersprechenden und überhaupt nicht zueinander passenden Dingen selig macht. Denn Hoffen und Verzweiflung sind einander entgegengesetzt. Aber diese zwei sich in ihrer Natur nach widersprechenden Dinge müssen beide in uns sein, weil nämlich zwei in ihrer Natur entgegengesetzte Menschen in uns sind. Der alte Mensch, wie wir von Natur aus sind, und der neue Mensch, wie Gott ihn uns schenkt, wenn wir zu Christus gehören. Also Luther spricht hier vom Wunder der neuen Geburt, nicht? Das deutet er ja an. Gott schenkt eine neue Geburt. Wie Jesus sagt, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr nie beten. Dann werdet ihr irgendwie religiösen Brimborium mitmachen. Schnickelschnackel, alle sind irgendwie noch, wenn sie noch an Gott glauben, irgendwie sagen, ja, da gibt es was, dann bleiben sie noch in der Kirche, damit man dazugehört, da gibt man auch mal einen Gottesdienst oder in die Messe und so, und dann beobachtet man das. In der evangelischen Kirche gibt es nicht so viel zu beobachten, deswegen geht die noch steiler bergab als die katholische. In der katholischen Kirche ist immer noch ein bisschen was für die Augen und so klingeln und der Priester macht ein Glöckchen läuten und so Rauch, Weihrauch und so. Wisst ihr, das macht die Herzen nicht, das macht uns nicht selig. Das macht uns nicht selig, sondern Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden und wer nicht von Neuem geboren wird, in dem ist dieser neue Mensch, der zu Gott hofft obwohl er, wenn wir auf uns schauen, uns oft in unendlicher Tiefe finden. Wer nicht von Neuem geboren ist, in dem ist dieser neue Mensch nicht lebendig. Wir müssen zu Christus kommen, das Johannesevangelium sagt, so viele ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Seht ihr, und das ist das Eigentliche, dass in den Kirchen diese Botschaft nicht verkündigt wird. Man genügt sich in religiösen Vollzügen, aber man kommt nicht zum Kern, zum eigentlichen Punkt der Sache, nämlich dass Christus erschienen ist, Sünder selig zu machen, und sagt, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und Johannes erklärt uns das und sagt, alle, die ihn aufnahmen, Jesus, nicht den Pfarrer zum Einladen und sagen, der Pfarrer war da, hat auch ein Segen gesprochen, sondern wer Christus aufnimmt, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Davon spricht Luther hier. Und dann sagt er, ist ein inwendiger neuer Mensch da, der beständig auf Gottes Wort und seine Verheißung baut, obwohl alles im Leben dagegen spricht. Wisst ihr, und das ist eine tiefe, auch evangelische Glaube. Ich bin ja von Herzen Lutheraner, weil ich im Studium immer dachte, wenn ich das so gelesen habe, dachte ich, was Luther hier sagt, in seiner Klarheit ist dem, was ich erlebe, wie das Leben wirklich ist, am nächsten. Ist nämlich beides da. Ist beides da in meinem Leben. Ich war von klein auf gläubig. Und dann habe ich immer gedacht, na, dann will man fromm sein. Ne? Man hat das dann gelernt, man geht in den Kindergottesdienst, dann lernt man, wie man christlich ist, und dann merkt man irgendwie, ja, das funktioniert aber gar nicht. Man will was ganz anderes und so. Und wie geht man dann damit um? Ich dachte, Luther beschreibt es wirklich. Und das Leben auch, was uns widerfährt, was in der Welt passiert, spricht das nicht gegen Gott? Dass man eigentlich den Eindruck haben könnte, es gibt überhaupt gar keinen Gott. Und wenn ein Gott ist und was alles so geschieht, dann ist er ein grausamer Gott, der das alles zulässt. Wir verstehen es nicht, deswegen sagen viele Menschen, wir sind Agnostiker, es mag irgendwas geben, aber man kann es nicht wissen. Ist das so? Ja, das sind doch alles Ausdruck der Gottesferne. Und nur in Menschen, in denen Christus lebendig ist, ist auch die Hoffnung und die Zuversicht zu Gott, dass trotz allem, was dagegen spricht, wir doch auf ihn bauen. Und deswegen haben wir hier als dritten Punkt, möchte ich es entfalten, ein starkes Verlangen in diesem Psalmtext und einen ganz überschwänglichen Reichtum, der uns hier vorgestellt wird. Starkes Verlangen und überschwänglicher Reichtum. Als Student, ich muss mal wieder eine Geschichte einflechten, weil sonst schlaft ihr ein. Als Student hatte ich in Bochum einen Studentenjob im Krankenhaus. Das war wunderbar, weil ich da viel Geld verdient habe, immer in der Nachtschicht. War aber nur 3 Stunden Arbeit von 10 und dann konnte ich in den anderen Stunden lernen für die Uni und da ist ja auch was bei rausgekommen und ich habe aber gleichzeitig Geld dafür gekriegt. Wunderbar. Und ich bin auch ein Nachtmensch. Also ich komme immer, abends werde ich nicht müde, ne, und morgens werde ich nicht wach. So ist das immer schon gewesen. Deswegen war Nachtschicht für mich eigentlich genau richtig, das hat mir nichts ausgemacht. Aber so munter ich auch sein kann in der Nacht, gegen 4 Uhr morgens kommt der tote Punkt. Das ist ganz schrecklich. So 3, 4, 3, 4, ganz schrecklich. Dann quälst du dich trotzdem dadurch. Und dann hofft man, dass die Ablösung kommt um 6. Und hier heißt es in dem Psalm, meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als in einer Nachtschicht, man sagt, ich kann die Augen kommen auf. Und jetzt, wann ist endlich Schichtwechsel? Mehr noch, sagt der Psalmbeter, wartet meine Seele auf den Herrn. Weil sie weiß, es gibt keine andere Chance im Leben, als dass Gott wieder auf den Plan tritt, dass Gott wieder seinen Geist gibt, wo wir völlig verzweifelt sind oder wo wir auch kein Land sehen. Es gibt keine andere Chance, als dass Gott auf den Plan tritt. Und er wird auf den Plan treten. Ist noch nie ein Gläubiger enttäuscht worden, der wirklich auf den Herrn wartet und auf ihn harrt. Das schöne alte deutsche Wort harren, also kennen wir nur noch von Beharrlichkeit. Ne? Das heißt ja, dass man penetrant auf etwas wartet, in dem festen Wissen, es wird kommen und ich lasse nicht los, ich halte daran fest. Das bedeutet harren, aber hoffen kommt ja hier auch vor. Gott wird seine Verheißung erfüllen. Und so wie man aber die Ankunft des Morgens nicht beschleunigen kann, also von 4 Uhr bis 6 Uhr sind 2 Stunden, ne? Wenn ich sage, ich warte jetzt ganz intensiv, kommt der Morgen aber trotzdem nicht schneller. So können wir auch Gott nicht beschleunigen. Und ist Ausdruck eines gläubigen Menschen, dass er auf Gott hart und Gott Gott sein lässt. Wir wollen es ja immer herbeizerren, dass wir Gott Ratschläge geben, wie wir gerne möchten, dass er die Dinge regeln soll. Das ist nicht das Ausdruck eines gläubigen Herzens, dass Gott ergeben ist, sondern der Psalmbeter hier, der sagt, ich harre auf Gott mehr als die Wächter auf den Morgen. Und dann sagt er, Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und das ist der überschwängliche Reichtum, über den ich noch jetzt etwas sagen will. Also ihr habt es gleich geschafft. Noch zwei kurze Gedanken. Bei dem Herrn ist die Gnade und Vergebung. Das Wörtchen bei muss man hier sehr dick unterstreichen. Obwohl es so nebensächlich erscheint. Ne? Bei dem Herrn. Das Wort zeigt uns nämlich, wo die Gnade zu finden ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, was meint er denn? Ist doch klar, die Vergebung ist bei Gott. Nee, so klar ist das nicht. Wisst ihr, wie viele Menschen die Vergebung nicht bei Gott suchen? Wie sprechen sie sich selber zu? Oder sie machen das abhängig vom Urteil der Gesellschaft. Wisst ihr, wir können die Dinge nicht von dem Urteil der Gesellschaft abhängig machen. Die Gesellschaft liegt immer falsch. Ganz früher war die Gesellschaft streng und moralisch eng, gut bürgerlich, und da war Ehebruch, das ging nicht, das war eine Sünde. Und da war das Urteil der Gesellschaft Verachtung und Ausgrenzung. Ne? Zu Jesu Zeiten schleppten sie die Ehebrecherin herbei und steinigen. Da liegt die Gesellschaft falsch. Heute sagt die Gesellschaft, das ist kein Problem, das ist normal, das ist eben so. Da spricht sie sich großzügig die Vergebung einfach selber zu. Liegt sie genauso falsch? Die Gesellschaft liegt immer falsch. Die Welt, in der wir leben, liegt immer falsch. Also da dürfen wir nicht gucken, sondern bei Gott. Bei Gott müssen wir gucken. Und da ist beides. Da ist ein gerechtes Urteil und da ist der Ort der Vergebung und nirgends sonst. Und deswegen, im Alten Testament war es der Tempel. Da hat Gott gesagt, ich will meinen Namen wohnen lassen im Tempel in Jerusalem. Da sollten sie hingehen. Sie sollten nicht überall Räucheropfer machen und so hier mal einen heiligen Pfahl aufrichten und da, sondern wo Gott es gesagt hat, nicht? Und das hat eine Entsprechung im Neuen Testament. Gott hat gesagt, dass er gefunden werden will im Angesicht Jesu. Und in ihm ist die Vergebung. In Christus. Wir gehen jetzt in der Passionszeit auf den Karfreitag zu. Und wir haben es gehört im Wochenspruch, Jesus gab sein Leben zu einem Lösegeld für viele. Im Opfer Jesu ist die Vergebung für deine Sünden beschlossen. Und die kannst du dir nicht selber geben. Oder du kannst auch nicht Absolution bekommen von der Gesellschaft, sondern nur von Gott selber, indem du bekennst, was in deinem Leben nicht stimmt und von ihm den Zuspruch der Vergebung hörst, weil er es in seinem Wort gesagt hat, dass er in Christi Willen dir vergeben will. Und das Zweite ist viel Erlösung bei ihm, sagt der Psalmbeter. Viel, ich sagte, der dritte Predigtpunkt ist ein überschwänglicher Reichtum. Ist das nicht schön? Hätte doch auch sagen können, bei Gott ist die Vergebung aus dem Haus. Nein, er muss sagen, viel Erlösung ist bei Gott. Weil nämlich die Wahrheit ist, dass wir in unserem Leben viel Erlösung brauchen, nicht ein bisschen. Es gibt so viele Dinge, aus denen wir erlöst werden müssen. Aus Gedankenspiralen, aus denen man nicht rauskommt. Viele Menschen sind gefangen, immer in einem Teufelskreis, sind immer wieder destruktiv, irgendwie denken über sich selbst. Vielleicht ist das hineingebracht worden von anderen Menschen, von den Eltern schon oder so. Nicht? Da braucht man Erlösung. Für so viele Alltagsmittel, die da sind. Für einen Altdruck von Trauer vielleicht, der sich auf Menschen legen kann. Die bewältigen wir nicht. Wir brauchen Erlösung auch davon. Wir haben es ja auch einige Male schon erlebt, dass so ein plötzlicher Trauerfall da ist und die Angehörigen sind so von einem dichten Nebel umgeben, die kommen da nicht raus, die kommen auch mit Pillen da nicht raus. Da ist es nötig, dass die Gemeinde weiß, es ist viel Erlösung bei ihnen und dieses Gebet mal vollmächtig spricht und sagt, im Namen Jesu gebieten wir jetzt diesem destruktiven Trauergeist zu weichen. Man kann ja nicht traurig sein und trotzdem getröstet. Das sind die wunderbaren Dinge, von denen Luther sagt, zwei ganz gegensätzliche Dinge zugleich, nicht? Erlebt ein gläubiger Mensch. Es ist viel Erlösung bei Gott und deswegen, egal was du mitgebracht hast aus der vergangenen Woche an Bedrückung, an Unzulänglichkeiten, an Verzweiflung, dass ich verzage am Glauben, weil ich an mir selber verzage oder so, egal was es ist bei Gott viel Erlösung. Und denke mal nicht, wenn du nach Hause gehst, dass an deinem eigenen ärmlichen kleinen Leben dann Gott scheitern wird. Das wird er nicht. Das wird er nicht, weil er allmächtig ist. Sein Friede und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
der Tiefe rufe.
Aus der Tiefe.